Bevor wir beginnen, ausnahmsweise ein wichtiger Hinweis. Die heutige Folge befasst sich mit einem realen Verbrechen und dessen Details. Es geht konkret um Mord, also um Gewaltverbrechen und Tod. Bitte entscheidet selbst, ob ihr zuhören möchtet. Von der Erde ins All.
T-minus 15 seconds.
Ein Podcast von Daniel Finger.
10, 9.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen auf der Erde.
Folge 112. Die Zukunft der Verbrecherjagd. Am 6. April 2025 wurden in Weitefeld im Westerwald drei Menschen, ein Ehepaar und ihr 16-jähriger Sohn, in ihrem eigenen Haus brutal ermordet. Der Täter flüchtete bewaffnet in die dichten Wälder. Es begann eine Jagd, die den Ermittlern bis heute in Erinnerung geblieben ist. Mit einem von ihnen habe ich gesprochen. Mit Lothar Butzen, dem Kriminaldirektor der Direktion Koblenz.
Ich glaube, es ist zumindest mal in den letzten Jahren der herausragendste Fall. Die Ungewissheit ist ja auch für uns da. Bei Kapitaldelikten ist es normalerweise so, ich sag mal, bei Tötungsdelikten, dass wir ganz oft Ruhe und Zeit haben, weil wir dann, ich sag mal, so das Standardrepertoire abarbeiten, Obduktion, Hinweise, versuchen herauszufinden, wer ist der Täter. Außergewöhnlich war hier ganz klar der Tatort, drei Menschen liegen dort, alle schwerst verwundet, sehr viel Blut. Heißt, ich sag mal, wir haben dort einen Tatort, der zunächst einmal für uns ein durchaus diffuses Bild ergibt.
Der Täter hat sich bei der Tat selbst schwer verletzt und seine Identität kann anhand seines Bluts schnell durch DNA-Tests ermittelt werden. Die Fahndung jedoch gestaltet sich als äußerst schwierig.
Wir hatten eine sehr, sehr rudimentäre, unsichere Beschreibung auch der Fluchtsituation und wir wussten, dass er vermutlich noch im Besitz einer Schusswaffe ist. Das macht die Sache alles sehr, sehr schwierig. Die Fahndung nach einem durchaus bekannten und sehr deutlich bekannten, auch gewalttätigen Straftäter, den wir dann versucht haben, irgendwo örtlich dingfest zu machen.
Die Polizei leitet die üblichen Fahndungsmaßnahmen ein. Über 1000 Beamte durchkämmen das Gelände. Hubschrauber mit Wärmebildkameras kreisen und Mantrailer-Hunde suchen nach einer Fährte. Doch im dichten Westerwald stoßen sie an ihre Grenzen, auch weil der Täter kein Handy nutzt und so keine digitalen Spuren hinterlässt. Die Ermittler stehen vor einer Wand. Zeitgleich geht beim DLR eine Nachricht aus Österreich ein. Ralf Berger, der Abteilungsleiter Sicherheitsforschung und Anwendung des DLR, berichtet.
Am späten Abend gab es eine Mail von einem Kooperationspartner, dem Professor Oliver Bimber von der JKU Linz, Johannes Kepler Universität, mit dem wir zu dem Zeitpunkt schon einige Monate zusammengearbeitet haben, lose. Er hat nämlich ein ganz tolles Verfahren entwickelt, mit dem man durch das Blätterdach von relativ dichten Wäldern durchgucken kann, muss mal ganz platt so sagen. Physikalisch ist es ein bisschen anders, durch die Blätter kann man nicht wirklich durchgucken, aber er nutzt den Effekt aus in dem Verfahren, dass man ab und zu halt doch durch die Blätter durchgucken kann. Und wenn man ganz, ganz viele Bilder nimmt, aus ganz unterschiedlichen Richtungen, dann hat man in der Summe genug Lichtstrahlen, die ab und zu mal den Boden treffen. Das ist so der Hintergrund dieses Verfahrens.
Also im Prinzip ist es so eine Art Röntgenblick durch Vegetation hindurch.
Wir können zwar nicht durchröntgen, aber wir nutzen den Effekt aus, dass man ab und zu zwischen den Blättern eben doch mal den Boden sehen kann.
Okay, und am Ende hat man dann eben ein ziemlich gutes Gesamtbild sozusagen.
Genau. An dem Thema haben wir seit ein paar Monaten zusammengearbeitet, wollten halt gucken, können wir nicht unsere Kamerafähigkeiten und seine Algorithmik da gescheit zusammenbringen und daraus einen Mehrwert gewinnen. Und ja, da meldet er sich mit einem Zeitungsartikel oder einem Link auf dem Zeitungsartikel. Schaut mal hier, wäre das nicht ein Use Case? Ich glaube, da könnten wir helfen. Da kam dazu, dass Herr Professor Bimber genau aus dieser Region daherkommt. Das heißt, auch einen persönlichen Bezug hatte. Und dann haben wir uns das angeguckt und überlegt, klingt danach, als ob wir hier tatsächlich einen Mehrwert liefern können. Wir haben dann Kontakt zum Polizeipräsidium aufgenommen in Koblenz, nachgefragt, wie die Situation ist, was gegebenenfalls gebraucht wird, wo die Painpoints sind, haben kurz vorgestellt, was wir uns vorstellen können als Unterstützung und sind erfreulicherweise da auf eine sehr positive Resonanz gestoßen. Das muss ja nicht so sein, wenn man daherkommt, irgendwelche Wissenschaftler, wir haben eine ganz tolle Idee, wir können euch bestimmt helfen. Da sagt nicht jeder sofort Juhu. In dem Fall gab es aber eine große Offenheit seitens der Polizei, sich das anzuhören und zu gucken, ob wir da nicht unterstützen können.
Was denkt ein Kriminaldirektor, wenn er so ein Angebot bekommt? Lothar Butzen.
Das fand ich jetzt hochinteressant. Also ich bin jemand, der für jede Neuerung, ich sag mal, zu haben ist, weil ich der festen Überzeugung bin, wir müssen die nutzen. Das geht nicht anders. Ich fand, ich sag mal, das Ansinnen einfach hochinteressant. Ich habe versucht, mich zu informieren über die Homepage und habe, ich sag mal, das ein oder andere Werbevideo mir angesehen und wir haben dann irgendwann gesagt, es kann uns überhaupt nicht schaden, es zu probieren. Für mich ist das ein weit, weit besseres System als diese klassische Suche mit ganz vielen Menschen, Polizeibeamten, die dann, so kennt man die Bilder, in Reihen durch ein Areal laufen und in der Hoffnung, dass man dort dann was findet. Ich bin da der Meinung, also weil ich habe das selbst auch in früheren Jahren gemacht, es ist halt schon schwierig.
Wir haben es hier offensichtlich mit einem hochspezifischen Einsatzgebiet zu tun. Ich wollte wissen, wie das DLR grundsätzlich auf solche Notfalleinsätze vorbereitet ist.
Das lag natürlich nahe, unsere Fähigkeiten, solche Kamerasysteme spezifisch für die Anforderungen auszulegen, auf große Flächenleistung, hohe Auflösung und sein Verfahren in irgendeiner Form zusammenzubringen, um nicht nur ganz kleinräumliche wissenschaftliche Fragestellungen zu beantworten, sondern eben auch ja, Search-and-Rescue-Operationen, Suche nach Vermissten, Lokalisierung von Brutnestern in großen Waldgebieten. Also das hatten wir schon im Kopf, aber das war noch in einem sehr frühen Stadium, muss man sagen. Also wir haben erste Experimente gemacht und geguckt, kann das funktionieren? Kriegen wir die Daten irgendwie zusammen? Wir nennen das Fridays Project, so wie jeder mal Zeit hat. Alle 1000 Projekte, aber so wie jeder mal Zeit hat, haben wir daran gearbeitet, das ein Stück weit zusammenzubringen. Und dann gab es eben diesen ganz konkreten Anlass und auf beiden Seiten ja relativ schnell die Erkenntnis oder die Entscheidung, ja, das machen wir. Das klingt so gut, das klingt so wichtig, all in.
Super, und jetzt werde ich immer sehr neugierig, wenn Leute sagen, das können wir ganz schnell. Weil ich habe auch in großen deutschen Konzernen, die haben aber nichts mit Luft- und Raumfahrt zu tun, auch schon gehört, wir treffen unsere Entscheidungen ganz schnell, manchmal sogar schon innerhalb von 6 Monaten. Und da ging es nur um eine Entscheidung. Also wie schnell könntet ihr von null, sagen wir mal, so ein Kamerasystem zusammenbauen, wenn es jetzt wirklich nötig ist?
Also da kann ich ein Beispiel bringen, was dazu ganz gut passt. Und zwar das ist der Einsatz im Ahrtal. Wir haben nach der Ahrtalflut 2021 die Anfrage bekommen vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, ob wir bei der Lageerfassung im Ahrtal unterstützen können. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt kein passendes Kamerasystem im Haus. Viele waren auf Missionen, manches war zerlegt für wissenschaftliche Experimente. Und wir wollten natürlich unterstützen und haben es dann geschafft, innerhalb von wenigen Stunden sowohl die Entscheidung, ja, wir machen mit, zu treffen, als auch die ganzen logistischen Hürden zu nehmen und in der Zwischenzeit noch ein Kamerasystem aufzubauen, was dann am nächsten Tag auch in den Einsatz gehen konnte. Also wir sprechen hier wirklich im Zweifel von Stunden bis wenigen Tagen.
Wow. Bei der Verbrecherjagd im Westerwald war es komplizierter.
Die Kamera war nur eines von vielen Herausforderungen, muss man sagen. Wir hatten, das war das Glück zu der Zeit, gerade sowieso eine Kampagne vorbereitet mit einer Kamerakonfiguration, die sehr, sehr ähnlich war, so dass es für uns eigentlich kameraseitig die einzige technologische Herausforderung war, diese immens große Bildwiederholrate und Verarbeitungsgeschwindigkeit hinzubekommen. Die hatten wir bis dato noch nie gebraucht. Du hast die Zahl vorher schon mal gedroppt. 500 Millionen Pixel pro Sekunde war das, was wir erreichen mussten an Verarbeitungsgeschwindigkeit. Eine irre hohe Zahl, auch für uns. Das war was, das ließ sich nicht innerhalb von wenigen Stunden realisieren. Also da haben wir durchaus die Kollegen dann noch 2-3 Tage dran geschraubt, dass das geht. Aber es gab eine ganze Reihe von Herausforderungen, die wir ja lösen mussten. Angefangen von Pilot und Flugzeug muss da sein. Man muss sich überlegen, okay, wie ist das Einsatzgebiet? Eine Flugplanung machen, passt das überhaupt? Was brauche ich für Auflösung? Was brauche ich für Spektralkanäle? Kann ich mit sichtbarem Licht arbeiten? Brauche ich zwingend thermisches Infrarot? Auch in Absprache mit der Polizei, was erwartet uns da eigentlich? Was sucht ihr eigentlich wirklich? Jemanden, der sich irgendwo versteckt, jemanden, der noch lebt, jemanden, der vielleicht nicht mehr lebt. Und all diese Sachen sind im Hintergrund passiert. Wir haben gemeinsam mit der JKU Linz, mit dem Professor Bimber, dann daran gearbeitet, dass unsere Daten möglichst nahtlos zusammenpassen, haben abgeschätzt, wie groß sind die Aufwände, was brauchen wir für Computing Power, wenn auf einmal die Daten da sind. Also da war richtig viele Fragen zu beantworten und ja, ich sag mal, die Einsatzlogistik im Hintergrund, die lief dann 2-3 Tage wirklich auf Hochtouren.
2-3 Tage? Das ist ja immer noch nicht so viel. Und nach 2-3 Tagen hattet ihr die Probleme aber schon gelöst?
3-4 war es wahrscheinlich, bis wir flugfertig waren. Vielleicht auch 3, nur wir mussten dann auf dem Wetterfenster warten. Am Ende, wir machen ja Aufnahmen aus der Luft, aus dem Flugzeug. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass das Wetter so weit mitspielt, dass man die Aufnahmen in hinreichend guter Qualität und auch hinreichend sicher, was das Fliegerische angeht, machen kann. Und das war dann tatsächlich am Wochenende danach gegeben. Also am Wochenende nach dem Anruf, nach der Entscheidung, wir machen das, waren wir soweit und das Wetter hat mitgespielt, dass wir das priorisierte Einsatzgebiet, was uns die Polizei zugewiesen hat, überfliegen konnten mit unserer Kamera und dann in die zweite Phase des Einsatzes gehen konnten, die nicht minder spannend war.
Die zweite Phase, die Suche, sah dann aber anders aus als gedacht.
Um mal eine Vorstellung zu bekommen, über was wir hier reden. Ganz ursprünglich hat die Polizei sich mal gewünscht, so ein Gebiet von um die 60 Quadratkilometer im großen Umkreis dieses Tatortes aufzunehmen. Wir haben eine Abschätzung gemacht, was bedeutet das eigentlich fliegerisch? Wie viele Flugstreifen, wie viele Bilder kommen da zusammen? Dann kam relativ schnell raus, das wird eine so irre Anzahl an Daten, das ist nicht praktisch handelbar. Daraufhin hat die Polizei dann die Suchgebiete eingegrenzt, priorisiert. Okay, wenn wir ehrlich sind, hier und hier vermuten wir das. Das hat höchste Priorität. Es war dann ein Gebiet von gut 20, knapp 25 Quadratkilometer, die wir 15 Fluglinien reingelegt haben und am Ende in dieser Befliegung circa 20.000 Einzelbilder. Also 50.000 Bilder haben wir aufgenommen, ungefähr 20.000 Einzelbilder haben wir für die Auswertung dann am Ende genutzt. Wir haben schon in der Vorbereitung dann relativ schnell festgestellt, die ganz ursprüngliche Idee, die wir hatten, mit diesem neuen Verfahren, AOS nennt sich das, womit wir quasi im Röntgenblick durch die Baumkronen durchgucken können, das auf diesen gesamten Datensatz anzuwenden, dafür reicht die Zeit und die Computing Power noch nicht aus. Heute sind wir ein Stück weiter, damals war die Entscheidung, das können wir noch nicht leisten, wir brauchen eine andere Idee. Und die Idee war dann folgende, diesen Datensatz zu nehmen und ein Verfahren aus der Bildverarbeitung darauf anzuwenden, das nennt sich Anomaliedetektion, damit kann man semiautomatisch in den Bildern Bereiche identifizieren, die in irgendeiner Form anders sind wie der Rest. Farblich anders, zum Beispiel, wenn man einen Wald hat und auf einmal ist da ein leuchtend blauer, leuchtend roter Fleck, der da irgendwie nicht hingehört, dann ist das was, was man mit automatisierten Verfahren relativ gut erkennen kann. Das hat die JKU Linz auf ihrer Rechnerarchitektur dann auf allen 20.000 Einzelbildern laufen lassen, sodass wir schon mal eine Vorklassifikation hatten, zumindest Hinweise, wo in den Bildern möglicherweise Dinge drin sind, die interessant sein können. Man muss aber sagen, in der Summe dieser Detektionen, dieser Anomalien, das wäre immer noch viel zu viel gewesen, um der Polizei das hinzukippen, zu sagen, so, hier haben wir 15.000 mögliche Anomalien, geht die mal ab. Das heißt, es brauchte einen zweiten Schritt. Das war kein technologischer Schritt, primär eher ein operativer. Und zwar war die Idee, wenn man das nicht hinreichend genau automatisieren kann und auch das für eine Einzelperson viel zu viel ist auszuwerten, machen wir Crowdsourcing. Das heißt, wir programmieren eine Webplattform, auf der wir die Daten in irgendeiner Form geeignet bereitstellen und suchen Freiwillige, die bei der Auswertung dieser Daten helfen. Die Idee war, man kriegt einen Satz an Bildern und dazu die Anomaliemaske, also in den Bildern markiert, hier könnte was sein, guck dir das bitte genau an und hat ein einfaches Interface, in dem man dann sagen kann, ja, da ist was, das und das könnte sein oder hier ist nichts.
Dieses Crowdsourcing war laut Ralf Berger enorm effektiv.
Die Probanden, die wir gefunden haben von der Universität, vom DLR, aber auch Kollegen der Polizei, die dann mitgemacht haben, die haben das schon ernst genommen, weil natürlich jeder wusste, um was es geht. Nun hängt das Wohl und Wehe dieses Falls nicht an einer einzelnen Person, sondern wir haben die Möglichkeit, auch Crosschecks zu machen, dass beispielsweise jede Beobachtung auch von mehreren Personen bearbeitet wird. Wir haben am Ende dieses Verfahrens das Ganze nochmal kuratiert, also nach Gewichtung, die Resultate angeschaut, nochmal klassifiziert, was ist ganz, ganz wichtig, was sieht so aus, als ob man sich angucken kann und was ist vielleicht auch eher unwichtig zu beobachten. Ja, am Ende blieben ca. 400 Sichtungen übrig, wo wir gesagt haben, das ist was. Manches konnte man direkt sehen, beispielsweise ein Unterstand oder ein Hochstand von Jägern, was das ist. Trotzdem sollte man sich es angucken, ob da vielleicht jemand drin ist. Und manches waren wirklich Dinge, wo wir gesagt haben, das sieht sehr, sehr komisch aus, sehr, sehr verdächtig. Das hat hohe Priorität, das sollte man sich angucken. Von den 400 gemeldeten Funden, die Probanden irgendwie zuordnen konnten, am Ende 240 als relevant eingestuft. Und von denen 240 relevanten, 77 als Fälle, die man sich in jedem Fall angucken sollte, als priorisierte Funde.
Die Bilder gingen dann zur Polizei, aber nicht so ohne weiteres.
Auch das stellt man sich so einfach vor, aber wenn man so einen Datensatz hat mit 20.000 Bildern, die relativ hochauflösend sind, auch sehr, sehr groß und dann irgendwie kleine Dinge markiert, muss man sich überlegen, wie mache ich das der Polizei eigentlich zugänglich? Wie kann ich eigentlich das Ganze so aufbereiten, dass die Polizei die Punkte A wiederfindet im Wald? Und irgendwie die Aufgaben auch verteilen kann und abarbeiten kann. Wir haben alle Koordinaten. Nichtsdestotrotz, jeder, der so ein bisschen Geocaching oder sowas macht oder schon vielleicht ein bisschen älter ist und mal mit Kompasskarte und Koordinaten im Wald versucht hat, sich zu orientieren. So ganz einfach ist es nicht. Ein bisschen Kontext außenrum hilft auf jeden Fall, gerade in diesen großen, ausgedehnten Waldgebieten. Wir haben dann, da haben wir eine gewisse Erfahrung, eine Kartenapplikation erstellt und also das gesamte Gebiet als Kartendarstellung sieht, mit all den Funden entsprechend geclustert, filterbar nach, was sehe ich da wahrscheinlich, mit Koordinaten und nochmal mit einem Bild dazu, wie sich das Ganze aus der Luft quasi dargestellt hat. Und mit dieser Applikation konnte dann die Polizei ausgerüstet werden und diese Funde oder möglichen Funde auch systematisch abarbeiten.
Trotz all dieser Bemühungen hat der Einsatz die Polizei am Ende nicht zum Täter geführt.
Jetzt kann man sagen, schade, aber das ist sehr, sehr zuverlässig, das Ergebnis, dass wir damit sagen konnten, wir sind uns fast sicher, dass in diesem Waldstück, wo die Polizei den Verbrecher vermutet hat, dass der Täter dort nicht mehr ist. Allein das war eine Information, die war sowohl für die Polizei eine sehr wichtige, als auch fast noch mehr für die Bevölkerung. Weil diese Angst über Wochen, vielleicht ist er da noch und geistert in dem Gebiet um die Dörfer herum, die hat die Bevölkerung schon sehr beschäftigt. Und jetzt sagen zu können, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist er dort nicht, das war eine sehr, sehr positive Information.
Allerdings hätte selbst die beste Technologie, sagen wir Supermans Röntgenblick, In diesem Fall leider nichts genutzt, denn...
Es hat sich dann später herausgestellt, einige Wochen danach, wir hätten ihn auch nicht finden können. Er wurde dann nach einem großen Regen, das ging auch durch die Presse, aus einem Betonrohr gespült, in dem er sich versteckt hatte und war zu dem Zeitpunkt schon lange tot. Und dieser Fundort, wo er sich versteckt hat, war leider ein Stück südlich von unserem zugewiesenen Suchgebiet. Nur 200 Meter, insofern ein bisschen schade. Wenn das Suchgebiet noch etwas ausgedehnt hätte, hätten wir vielleicht zumindest das Betonrohr gefunden und dann die Polizei auch nachschauen lassen.
Lothar Butzen erklärt, wie es dazu kam.
Ich muss eine Entscheidung treffen und wir haben eine Region priorisiert und haben die Suchfläche, die unglaublich groß war, frühzeitig abgestimmt. Aber wie immer, es gibt ein Ende rechts und es gibt ein Ende links und es gibt ein Ende vorne und es gibt ein Ende hinten. Da ist das DLR über den Fundort der Leiche nicht geflogen. Jetzt haben wir gesagt, wir fliegen vor allem bewaldetes Gebiet ab. Der Leichnam ist nicht im bewaldeten Gebiet gefunden worden. Der ist in einer Wiese gefunden worden. Will damit sagen, es hätte sein können, dass das DLR den möglicherweise aufgetan hätte, wäre dieser Flugradius weiter ausgeweitet worden.
Es lag also am untersuchten Gebiet, nicht an der Methode der Untersuchung.
Was es gezeigt hat, dass die Kombination dieser Verfahren, also sowohl der Kamera, der Hardware, die wir entwickeln, als auch dieser doch besonderen Auswerteverfahren, dass das ein großes Potenzial hat, gerade im Bereich Search and Rescue. Die Suche nach einem Verbrecher in einem Wald, das kommt jetzt auch nicht jeden Tag vor, was aber tatsächlich fast jeden Tag vorkommt, sind vermisste Personen, oft ältere Leute, oft desorientierte Leute. Und die zu finden, die zu suchen, ist heutzutage mit einem sehr, sehr großen Aufwand verbunden. Da werden dann oft Hubschrauber der Polizei losgeschickt, die Leute suchen und in der Regel Methode des scharfen Hinsehens. Entweder man guckt auf ein Videobild oder Tatsache irgendwie aus dem Fenster raus, ob man da irgendwas findet. Das ist natürlich sehr, sehr aufwendig und auch nicht sonderlich zielgerichtet und effizient. Und das ist zum Beispiel eine Sache, mit der wir uns jetzt intensiv beschäftigen. Wie kann man das ein Stück weit operationalisieren? Wie kann man da auch Drohnensysteme, die deutlich kleiner sind, flexibler einsetzbar, wie kann man die dafür nutzbar machen? Wie kann man die Prozesse entsprechend beschleunigen, die Systeme miniaturisieren? Das ist auf jeden Fall ein Use Case, an dem wir jetzt noch intensiver als vorher arbeiten. Weil wir einfach gesehen haben, da steckt ganz viel Potenzial drin. Ein weiteres Thema, was uns nach wie vor sehr beschäftigt, davor schon, ist das Thema Unterstützung bei Waldbränden. Wenn die Baumkronen lichterloh brennen, dann ist es relativ einfach, dann weiß die Feuerwehr, wo sie löschen muss und was zu tun ist. Wenn sich so ein Waldbrand aber entwickelt und eher quasi ein Bodenbrand ist, der vielleicht schon teilweise gelöscht ist, aber man weiß nicht genau, wo entwickelt sich das und wo kommt noch was, dann ist mal die Frage, findet man irgendwelche Glutnester? Und in einem offenen Wald können wir das relativ gut mit unseren Kameras, gerade mit den Thermalkameras, finden wir diese Glutnester sehr gut. Wenn so ein Wald aber hinreichend dicht ist, haben wir festgestellt, da muss schon viel Gutes zusammenkommen, dass man die Glutnester, die auch sehr, sehr klein sein können, mal trifft und detektiert. Und auch da hilft so ein Verfahren, wie das, was die JKU da entwickelt hat, enorm weiter. Und auch da versuchen wir, die Dinge zusammenzubringen und dafür dann Lösungen zu schaffen, die am Ende Nutzen bringen. Wir machen das nicht quasi seiner selbst willen oder weil wir da gerne rumforschen, sondern wir haben immer die Anwendung im Blick, im Hinterkopf und versuchen, die Dinge dann so weit zu treiben, dass sie am Ende Nutzen bringen.
Auch Kriminaldirektor Lothar Butzen betont, wie wichtig solche neuen Technologien für die Arbeit der Polizei sind.
Also ich würde mir wünschen, dass wir einen europäischen Sicherheitsraum haben, wo wir Sicherheit in einem sehr guten, austarierten Ausmaß mit den Bürgern und mit den Interessen aller auch gewährleisten können. Da gibt es natürlich auch die Notwendigkeit von Gesichtserkennung, von KI-Produkten, weil KI die Straftatenentwicklung auf der anderen Seite auch beeinflussen wird. Also insofern müssen wir uns auf den Dauerlauf, um es sportlich darzustellen, auf diesen Dauerlauf müssen wir uns einstellen und ich sag mal, wenn es geht, wäre es schön, wenn wir gemeinsam auf einer Ebene laufen könnten mit dem einen oder anderen kriminellen Täter, dass es immer welche gibt, die besser ausgestattet sind, das ist so. Aber gerade was Kapitaldelikte anbetrifft, sind wir angewiesen darauf, weg von analogen Methoden hin zu digitalen, KI-basierten Methoden, um zu schauen, was können wir tatsächlich dort herausfinden. Weil die Familie, das ist bis heute ein echtes Problem. Wir haben bis heute das Motiv, weshalb 3 Menschen zu Tode gekommen sind, haben wir bis dato, bis heute nicht hinreichend geklärt. Und das ist immer schwierig, weil es gibt immer Angehörige, die genau diese Frage stellen. Wieso ist das passiert? Und das ist so ein bisschen auch so ein Motivator für uns als Polizei, für mich persönlich ganz klar. Da sehe ich sehr viel, ja, ich sag mal, Bringschuld gegenüber den Angehörigen möglicher Opfer. Wir müssen diese Täter, ich sag mal, und die Taten klären und möglichst innovativ sein. Und das ist auch der Weg, wo wir auch in 5 Jahren stehen müssen.
Bei all der Begeisterung für diesen technologischen Fortschritt haben manche von euch, wie ich auch, bestimmt ein mulmiges Gefühl. Was ist mit unserer Privatsphäre? Sieht irgendjemand mir jetzt bei jedem Waldspaziergang zu?
Zum einen, sowas passiert natürlich nicht anlasslos. Also wir fliegen nicht mit der Kamera, da haben wir anderes zu tun. Einfach über die Wälder und Wiesen, weil wir uns an schönen Aufnahmen freuen. Das ist das eine. Das andere muss natürlich auch sagen, die Auflösung, die wir dort gewählt haben, die wir erreichen, die reicht, um Dinge zu detektieren, hoffentlich, aber nicht zu identifizieren. Das heißt, was wir nicht können, ist in den Aufnahmen dann zu sagen, oh, das ist ja Oma Erna oder Hans-Dieter, soll der nicht in der Schule sein und nicht hier auf der Wiese.
Und ein Punkt ist Ralf Berger noch besonders wichtig.
Dass es nicht nur eine technologische Innovation war, die da zusammenkam mit unserem Kamerasystem, mit den Verarbeitungsverfahren von der JKU, sondern dass es wirklich auch operativ Neuland war. Mit den vielen Freiwilligen, die wir eingesetzt haben, wo es dann darum ging, die ganzen Ergebnisse auch am Ende auch wieder zusammenzubringen und verfügbar zu machen. Und ich sag mal, die Arbeit mit freiwilligen Helfern in der Polizeiarbeit, das ist, glaube ich, was, das ist eher untypisch. Und Neuland. Was mich dann sehr gefreut hat, war am Ende, dass die Polizei aber nach dem Einsatz gesagt hat, auch wenn wir mit dem Verfahren den Täter nicht gefunden haben, es war für uns total wertvoll, sowohl das Ergebnis, was wir erzielt haben, aber auch so eine Methode mal benutzen zu können, zu sehen, man kann Dinge auch ganz anders angehen, ganz anders lösen, ganz andere Verfahren einsetzen und auch das bringt Mehrwert und hilft.
Ich habe den Eindruck, weder ForscherInnen mit ihren langjährigen Projekten noch der Polizei unterstellt man normalerweise diesen Pragmatismus und dieses blitzschnelle Handeln. Es wird wohl Zeit, langsam oder auch schnell umzudenken.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Unsere Titelmusik stammt von Klaas Müller.